Heute mit Julian und Simon Reininger, den Gründern vom Green Juice Festival und 5.3.
Diese Leidenschaft, diese Eventliebe, die wir halt seit Beginn an haben, die haben wir halt rübergezogen vom Festival. Also da ist sie natürlich auch immer noch, aber in die Agentur auch reingezogen. Egal welches Projekt wir für welchen, also auch wenn es ja Kundenarbeit ist, wir stecken da genauso viel Herzblut rein wie bei unserem Festival, wie von Beginn an im Jahr 2008. Und diese Leidenschaft merkt halt einfach jeder. Und das merken die Firmen, für die wir das machen, aber auch die Teilnehmenden, die dann diese Firmenveranstaltung besuchen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Julian und Simon Reininger im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Die beiden Brüder haben bereits in jungen Jahren das Green Juice Festival in Bonn aufgebaut, leiten darüber hinaus die Full-Service-Eventagentur 5.3. Heute geht es also viel um Veranstaltungen. Hallo Simon und Julian.
Hallöchen.
Hi.
Vielen Dank, dass ihr hier Zeit habt, in den Podcast zu kommen. Und bei allen Gästen geht es vorne los. Wie ihr in die Musik- oder dann Eventbranche gekommen seid, ist eigentlich recht gut dokumentiert, würde ich sagen, wenn man sich mit euch beschäftigt. Nämlich, ich habe selber eine Band gehabt und dann einfach 2008 hinter dem Wohnhaus eurer Familie in Bonn damals ein kleines Open Air veranstaltet. Vielleicht vorneweg, wie alt seid ihr damals gewesen?
Ich glaube, Simon war 15 und ich war 13. Das müsste so, ich sag mal plus minus.
Okay. Und eure Eltern haben dann gesagt, das ist ja eine super Idee. Macht das ruhig, Jungs.
Die haben, also ich glaube im Prinzip, genau, wir wollten irgendwo spielen, wir konnten aber nirgendwo spielen, weil das war, damals gab es die Rheinkultur noch in Bonn. Das war aber zu groß als so junge, aufstrebende Band. Aber tatsächlich war es so, dass wir irgendwann die Idee hatten und unser Papa dann vor allem eine Hürde überwunden hat quasi, denn wir hatten fast alles außer eine Bühne. Das war ein Riesenproblem in Anführungszeichen und er hat dann über drei Ecken, über seinen Arbeitgeber Kontakte, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau zustande kam, hat er einen Sattelzugauflieger, also einen 40-Tonner Anhänger organisiert, der dann da in einem Park gefahren wurde und abgestellt wurde. Insofern haben die uns da auf jeden Fall von vornherein tatkräftig definitiv unterstützt.
Alles klar, spannend, ja. Und vielleicht noch mal einmal so kurz der Sprung. Es ist immer noch der gleiche Ort, an dem das Festival veranstaltet wird, oder?
Genau, an sich ist es immer noch derselbe Ort. Wir haben die Bühne ein bisschen gedreht und ein bisschen optimiert, damit wir einfach die beste Fläche für uns gefunden haben. Aber wir haben eigentlich von vornherein oder nach ein paar Jahren haben natürlich viele Leute gesagt, hey, wann ist eigentlich der Punkt, wann es da vielleicht zu groß ist, wollt ihr umziehen? Und wir haben eigentlich immer gesagt, nee, das Green Juice Festival, das ist genau da in diesem Park und genau das macht den Flair aus. Woanders wäre es halt auch irgendwie eine andere Veranstaltung.
Ja, okay, wir kommen gleich nochmal dazu, warum es weiterhin so geblieben ist und was das auch wirtschaftlich und so weiter bedeutet. Aber wenn man sich das vorstellt, Julian hat das gerade gut erklärt, so ein ganz kleines Ding, ihr wart Jugendliche, aber dann fand das Festival eigentlich jedes Jahr erneut statt. Es wuchs. Und da wäre dann meine erste Frage oder nächste Frage, was war denn so ein erster Meilenstein für euch aus dem so, ja, wir machen mal irgendwie, aber was war mal so ein bisschen Meilenstein Next Step mäßig?
Ich glaube sogar, also für mich persönlich war es eigentlich schon das zweite Jahr, weil wir natürlich im ersten Jahr einfach sehr ungeplant, dass einfach Horuk-Aktionen gemacht haben und sehr viel Zuspruch bekommen haben von Leuten, die da waren. Ich glaube, es waren so 150 Leute beim ersten Mal da und sie meinten aber letztendlich alle, macht's auf jeden Fall nochmal, vielleicht könnt ihr mal Sponsoren suchen und so weiter. Und wir hatten beim ersten Mal halt gar nichts, außer 50 Würste vom Verein um die Ecke ungefähr. Und eigentlich für mich war so der erste Meilenstein, dass wir wirklich so ein Konzeptpapier geschrieben haben, zwei Seiten auf Word, in den ersten Laden reingegangen sind, ich glaube, es war ein Gitarrenladen, und wie nachher mit 50 Euro Sponsoring da rausgegangen sind, uns wirklich gefühlt haben wie die Könige, und nachher kam noch eine lokale Bank und dann war es plötzlich möglich, dass wir den ersten Headliner für uns geholt haben, damals Eternal Tango, die dann ein paar Euro bekommen haben, aus Luxemburg ankamen, und die haben wir vorher auf der Rheinkultur gesehen, fanden die total toll, da haben die natürlich gefühlt vormittags gespielt, bei uns waren die Headliner, aber ich glaube schon, dass das so der erste Meilenstein oder so das erste richtige Erfolgserlebnis war, eben, dass irgendwie Leute an dieser Veranstaltung noch interessiert sind.
Ich habe gerade überlegt, kann ich irgendwas ergänzen, aber ich hätte genau das Gleiche gesagt. Hinzufügen würde ich vielleicht noch, dass wir im zweiten Jahr auch die WDR-Lokalzeit zu Gast hatten, die dann einen Bericht drüber gemacht haben. Und das, der ist auch online, den kann man sich bei YouTube noch reinziehen. Das ist ziemlich witzig, weil es ja wirklich mittlerweile einige Jahre her ist. Aber das war auch so dieses Medienwirksame, dass da wirklich die Presse auf uns aufmerksam geworden ist, war auf jeden Fall auch total cool. Und ja, natürlich, die von vornherein, von ganz früher bis heute immer noch, die Emotionen, die Reaktionen der Besuchenden, der KünstlerInnen, allen Beteiligten, das ist wirklich immer wieder eine richtig krasse positive Energie, die wir da gespritzt bekommen, in Anführungszeichen, sodass wir wieder immer weiter Bock haben, das zu machen.
Ja, ihr habt gerade vor dem ersten Headliner gesprochen. Wann kam denn für euch so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt ist es quasi, ja, in Anführungsstrichen, es ist professioneller. Es ist wirklich jetzt nochmal ein ganz anderer Schnack als das, was wir die letzten Jahre gemacht haben.
Ich glaube, grundsätzlich war es schon irgendwann so ein bisschen der Gedanke, alle Sachen, das wird größer, alles kostet viel mehr. Und dann war tatsächlich das erste Mal, dass es auch geregnet hat. Wir waren bis dato umsonst draußen und plötzlich fehlten uns irgendwie, oder sind die Leute halt einfach nicht gekommen. Wir sind auf ganz viel Zeug liegen geblieben, auf Merchandise, auf Food, was wir damals irgendwie noch selber die Pommesbude betrieben. Da ist einfach super viel liegen geblieben und wir haben halt wirklich gemerkt, okay, da hatten wir zum Glück in den Jahren davor hier und da ein bisschen was verdient, ist jetzt auch übertrieben, aber es hat jetzt nicht den Hals gebrochen, aber es war schon das erste Mal, dass man so gemerkt hat, oh, wenn halt die Sonne mal nicht da ist, dann kann es halt plötzlich auch komplizierter werden bei Regen und umsonst draußen. Und ich glaube, dann haben wir halt auch gesagt, okay, ja drauf, okay, wie können wir das irgendwie regeln? Und ich glaube, das erste Mal, dass wir Eintritt genommen haben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren 7 Euro oder 5 Euro. 5 Euro im Vorverkauf und 7 Armkasse oder sowas. Also es war auf jeden Fall jetzt auch nicht teuer, aber es war natürlich trotzdem ein Meilenstein für uns, das überhaupt zu sagen, okay, wir legen ein Ticket an und man muss jetzt hier ein Ticket kaufen für und haben uns da schon fast für geschämt, dass wir das machen müssen, weil wir natürlich auch irgendwie Angst davor hatten, dass dann vielleicht auch die Leute nicht mehr kommen.
Und das musst du dir mal vorstellen, ich überlege gerade selber, wir haben für ein eintägiges Festival 5 Euro Eintritt genommen, inklusive Gebühren. Das ist schon krass im Vergleich zu, egal wo man jetzt ja mittlerweile hingeht. Ne? Also entweder ist es kostenlos oder es kostet halt Eintritt, aber 5 Euro ist schon, schon spannend.
Ja, klar. Man merkt, ihr seid sehr unbefangen gestartet, aber recht motiviert, würde ich behaupten. Und oft ist es ja so, ich glaube, das kennen viele, wenn man so anfängt, kommt irgendwann der Moment, wo man realisiert, was man da eigentlich geschafft hat. Weil man sonst einfach irgendwie immer so, man macht und macht und macht und irgendwann checkt man auf einmal und kann besser verstehen, was man da macht. Und dann fängt man vielleicht auch nochmal an, das zu hinterfragen. Man guckt vielleicht noch mehr auf Zahlen und irgendwie geht dann vielleicht so dieses ganze Gedankenspiel los. Oh, ist das denn überhaupt rechtlich alles sicher? Brauchen wir eine Versicherung und so weiter? Und da kann es dann ja durchaus auch mal sein, dass es insbesondere im Eventbereich kippt, dass man sagt, uiuiuiui, das ist mir ja ein zu hohes Risiko. Wann war dieser Punkt für euch erreicht, wo euch das alles so bewusst geworden ist?
Also ich glaube, wir hatten halt irgendwann einen Moment, wo so die Frage war, okay, die Besuchenden wünschen sich irgendwie größere Bands, wenn man größere Bands bucht. Also das war alles mit dem ungefähr da in der Zeit, wo da auch der Eintritt dazu kam. Dann kam eben diese rechtliche Versicherung. Wir müssen, was passiert, wenn sich Besuchender irgendwie, wenn er stolpert, wenn er sich verletzt, was passiert, wenn der Sänger, die Sängerin am Mikrofon steht und einen Stromschlag bekommt, weil irgendwo irgendwas falsch eingestöpselt wurde. Wenn eine größere Band kommt, brauchen wir eine größere Bühne, brauchen wir mehr Technik. Das hat sich dann so aufgeschaukelt und dann kommen mehr Besuchende, da brauchen wir auch mehr Infrastruktur, mehr Toilettenwagen und so weiter. Ich finde das schwierig zu sagen. Also dieser Moment, der ist irgendwie, das war so ein, finde ich, fließender Prozess, so hätte ich es jetzt gesagt, war das einfach. Ja, wir machen das ja schon so lange und es fühlt sich wie immer noch, also ich finde, heute fühlt es sich immer noch an wie so ein, ja, wie unser Hobby, unser Baby, wir machen das so. Natürlich ist das über die Jahre viel größer geworden, viel professioneller, die Zahlen, die da dran stehen, sind ganz andere Dimensionen, die sich heute vielleicht, oder auch keiner vorstellen kann, was das, mit welchen Zahlen wir da teilweise jonglieren und welches Risiko auch dahinter steckt. Aber für mich ist es so ein schleichender Prozess, den man gar nicht so richtig ganz definieren kann.
Ja, ich glaube schon, dass irgendwann natürlich auch gerade die Eltern dann irgendwie wachsam werden und merken, oh, meine Jungs, die machen hier irgendwas. Das fühlt sich, wäre vielleicht schlecht, wenn das irgendwie schief geht. Und wir haben dann ja auch relativ früh so eine UG gegründet, so eine Unternehmergesellschaft. Ich glaube, Johann war da noch so jung, dass Papa noch unterschreiben musste oder so. Ich glaube, ich war dann schon 18 zumindest. Aber da war natürlich schon so der erste Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir müssen uns irgendwie mal zumindest ein bisschen absichern. Und ja, ja, ich glaube, ansonsten hat Johann das ganz gut beschrieben. Ich glaube, wir waren jetzt nie so an diesem Punkt, so zu sagen, boah, jetzt wächst das über uns hinaus und jetzt können wir es nicht mehr machen. Also es ist sehr, sehr organisch alles gewachsen. Wirklich von Jahr zu Jahr. Ich glaube, wir haben jetzt nie gesagt, im nächsten Jahr wollen wir was ganz, ganz Großes. Also es ist wirklich sehr kontinuierlich gewachsen. Ich glaube, das sieht man auch in den Besuchendenzahlen. Es war ein guter Wachstum und auch die Leute, die bringen halt, denen gefällt es oft und im nächsten Jahr bringen sie noch eine Person mit. Und das ist auch so der Wachstum, den wir feststellen können irgendwie, dass es eben nicht so aus dem Boden gestampft ist und abhängig nur vom Bands, die man irgendwie da hat, sondern halt auch einfach das Feeling da und die Leute fühlen sich einfach wohl und kommen halt auch gerne wieder.
Und jetzt klingt das alles so, dass ihr im Grunde genommen das Know-how, was ihr brauchtet, euch quasi selbst mehr oder weniger drauf geschafft habt, dieses berühmte Learning by Doing. Oder gab es da auch Leute, von denen ihr dann wirklich gerade am Anfang lernen konntet?
Also ich würde fast sagen, wenn ich kurz anfangen darf, ich denke manchmal, dass wir der Inbegriff für Learning by Doing sind, ehrlicherweise. Also sowohl das, wo wir angefangen haben, aber auch, wo wir jetzt sind. Also natürlich haben wir irgendwie Sachen gelernt in der Schule oder ich auch im BWL-Studium oder so, aber das sind auch ganz viele Sachen, die ich da gelernt habe, die ich natürlich jetzt irgendwie nie anwenden konnte auf das, was wir jetzt irgendwie tun. Also ich zum Beispiel habe nie irgendwas mit Veranstaltungen gelernt und trotzdem bin ich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre in dieser Branche drinne und habe da eigentlich gar nichts so gelernt. So. Und würde schon sagen, dass wir uns da sehr viel beigebracht haben. Natürlich haben wir immer auch Partner und Leute, die mit dabei waren, die natürlich auch Sachen ja für uns übernehmen im Zweifel. Aber ich glaube, wir haben schon sehr, sehr von der Pike an irgendwie uns alles selber beigebracht.
Und ich würde noch hinzufügen, dass, also auch so in meinem Fall, ich habe ja die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und danach noch Event studiert. Da war ich natürlich auch immer der Einzige, der schon nebenher sowas macht. Also es war schon immer für die anderen was Besonderes. Für mich war das halt klar. Ich habe dann aber auch in der, keine Ahnung, wenn in der Berufsschule dann Pause war, dann haben alle Pause gemacht und ich habe einen Laptop ausgepackt und habe Bands gebucht und Sponsoren angefragt. Das war immer klar, wer da was macht. Ich hatte Sponsoren-Meetings, kann man sich nicht vorstellen, am Kölner Hauptbahnhof. Auf dem Weg nach Hause habe ich mich gerade noch mit, ich glaube damals mit Becks getroffen, um da eine Kooperation aufzubauen. Also wirklich total crazy. Aber ja, sonst stimme ich da auf jeden Fall Simon zu, komplett.
Ja, Wahnsinn. Also man merkt schon, ihr habt quasi, wir haben schon über das Alter gesprochen, ihr habt quasi neben Schule, Abitur, dann auch später Studium eigentlich so ein Unternehmen geführt, ne?
Ja, absolut. Ja. So kann man das ganz gut sagen. Also es hat sich vielleicht nicht so angefühlt für den einen oder anderen. Für mich lange Zeit gefühlt nicht, weil Julian schon irgendwie das so gefühlt der Green Juice Projektleiter immer war und das so zusammengehalten hat, aber auch mit unseren 4, 5 Freunden, die immer mit dabei waren, die auch mit quasi beim Green Juice dabei sind, haben wir halt wirklich, das haben wir auch letztens immer gesagt, wir haben eigentlich, bevor es so richtig dieses Homeoffice gab oder diese Struktur, haben wir eigentlich das Green Juice Festival immer eigentlich nur per Mail und jeder von seinem eigenen Schreibtisch zu Hause aus organisiert. Und wir haben uns einmal im Monat getroffen im Jugendzentrum, um dann quasi einmal die offenen To-Dos durchzugehen. Aber wir hatten ja nie ein Büro. Also das heißt eigentlich so dieses Ganze, was jetzt irgendwie so normal ist, dass man irgendwie nicht mal ein Büro hat und einfach so zusammen was macht, das haben wir eigentlich auch schon die ersten 10 Jahre einfach gelebt, weil es einfach auch nicht anders möglich war in dem Sinne.
Wie viele Leute arbeiten denn, wenn Festival ist, am und auf dem Festival? Ungefähr.
Gute Frage. Wir haben so ein Crew-Foto, wo dann die Crew mit drauf ist, aber wenn man jetzt alle zählen möchte, dann ist das ja die. Dann sind das ja alle Beteiligten von Foodtruck bis zur Security über. Also das sind schnell, also ich glaube, dieses Jahr hieß es, wir haben irgendwie über 1000 Backstage-Pässe vergeben, wo ich mich auch frage, wer? Ja. Aber ja, wahrscheinlich, also eigentlich hätte ich jetzt pauschal 500 gesagt, aber irgendwie auf 2 Tage, gut, da hast du natürlich die KünstlerInnen für beide Tage, das sind jetzt ja so gesehen keine Mitarbeitenden, aber irgendwie auch schon, keine Ahnung, wie man es dann nennt. Aber ich sag mal, irgendwas zwischen 500 und 700 auf jeden Fall. Und an beiden Tagen, wenn man wirklich alle zusammenzählt, dann sind es auf jeden Fall 1000.
Wahnsinn. Musstet ihr auch lernen, das zu führen? Also natürlich gibt es übers Jahr, natürlich kommen wir später noch drauf, die Mitarbeitenden, die ihr führen müsst, aber dann auch an so einem Festivaltag. Du hast erzählt, wie viel es jetzt sind, aber das hat sich ja auch über die Jahre sicherlich gesteigert, aber das muss man ja auch alles irgendwie koordinieren und das darf nicht völlig im Chaos enden. Wie habt ihr das gelernt?
Also ich glaube, wir hatten relativ früh für uns einfach so gewisse Strukturen in unserem Team, also im Planungsteam würde ich mal sagen, was ja eher aus so 6 Leuten bestand. Und es hatte einfach jeder eine sehr feste Aufgabe. So, Johann war für Booking, Sponsoring zuständig, ich war eher für Personal zuständig, Johannes für Marketing, Felix für Infrastruktur, Chris für Security und alle Blaulichtbehörden und Raphael für Finanzthemen und so weiter. Und so hat sich das dann auch eigentlich vor Ort aufgeteilt. Also jeder hatte so seinen Teilbereich, man konnte sich blind aufeinander verlassen und das wurde dann einfach mit übernommen, würde ich sagen. Die 1000, die Johann genannt hat, das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich glaube, die Leute, die wir koordiniert haben, das war natürlich eine Helfer-Crew, die wir haben, immer die vom Einlass bis Merchandise-Stand betreut und so weiter. Also das sind so 100, 150, würde ich sagen, vielleicht auch 200 mit Auf- und Abbau und sowas. Das sind die, die wir koordinieren. Und klar, da verlangt es natürlich in der Führung vor allem natürlich irgendwo auch an Motivation, an einem gewissen Idealismus, weil die Leute müssen ja auch Bock haben, auf dem Festival zu sein, müssen sich damit ein Stück weit identifizieren auch. Und genau, auf der anderen Seite natürlich die ganzen Gewerke, die ja auch kommen, wie Sicherheitsdienst und so weiter, haben natürlich irgendwie ihre festen Ansprechpartner. Das ist ja dann eher ein, so wünschen wir uns das und dann wird es auch so umgesetzt. Aber ja, ich glaube, wir haben immer sehr, also wenn wir jetzt von Führung sprechen wollen, dann war es auf jeden Fall immer ein sehr auf Augenhöhe und miteinander, dass man irgendwie am selben Strang zieht und einfach alle wollten oder wollen immer noch einfach dieses Festival aufbauen. Ich glaube, das treibt doch immer noch diesen Mythos immer. Also ich meine, einmal im Jahr kommen wir irgendwie auf dieses Gelände und dann kommen wirklich eine ganz bunte Truppe, auch gerade beim Auf- und Abbau zusammen. Ganz viele Leute, die man sonst auch vielleicht das ganze Jahr gar nicht sieht. Aber da ist man plötzlich so eine richtige Family und das haben wir auch wieder festgestellt. Da kommen so unterschiedlichste Charaktere zusammen, die alle unterschiedliche Backgrounds haben, unterschiedliche unterschiedliches Alter, total divers, also und alle wollen trotzdem so eine gute Zeit zusammen haben, das Festival aufbauen, das Festival genießen, es wieder abbauen und das ein oder andere Getränk vielleicht dazu trinken und genau, deswegen ist das eigentlich ja so gewachsen, würde ich sagen.
Das sind aber auch ein Teil ehrenamtliche Helfende und das klingt jetzt so schön. Ist es für euch dann ein leichtes, die wieder zu begeistern, mitzuhelfen? Oder ist es jedes Jahr immer so ein kleiner Drahtseilakt, dass genügend am Start sind?
Also wir haben schon wirklich einige, da sind wir auch extrem stolz drauf. Also es gibt Leute, die nehmen sich wirklich aktiv oder die planen ihren Urlaub um das Green Juice herum, um nicht wegzufahren, sondern um dabei zu sein, um dann halt befreit, in Anführungszeichen, von der Arbeit, vom sonstigen Leben zu sein und dann halt einfach mal im Zweifel auch eine andere Rolle zu schlüpfen. Weil ne, jeder hat dann irgendwo halt seine Aufgabe auf der Arbeit, aber beim Green Juice hat er halt seit Jahren, ist das dann, hat jeder da seine Aufgabe. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, nee, ist irgendwie doch nicht meins, ich habe jetzt ein Jahr geholfen und beim nächsten Jahr bin ich raus oder ich kann nicht oder ich bin da wirklich im Urlaub oder so. Aber es gibt schon so eine Kerncrew, auf die wir uns wirklich auch mal irgendwie blind verlassen können, die immer da sind, auch teilweise schon seit Jahren oder Jahrzehnten fast, die Mehrzahl. Aber klar, das Schöne ist ja, wenn jemand ja happy ist und wir sind halt so, wie wir sind und das zeigen wir auch, wir danken den Leuten, es gibt noch eine Crew-Party, wir wollen da wirklich, also letztes Jahr haben wir auch in der Aufbauwoche, diesmal war das Wetter leider nicht so gut, aber da haben wir noch abends zusammen Fußball gespielt und so, da haben wirklich alle haben gemeinsam Fußball gespielt, wo man sich denkt, ach, wie witzig ist das? Und natürlich sprechen dann HelferInnen auch andere Freunde an und sagen, hier komm, das war mir cool, komm mit. Und das erfahren wir schon jedes Jahr, dass da dann Leute andere Freunde auch mitbringen. Aber klar, also wir müssen natürlich schon aktiv dafür Werbung machen, weil das auch natürlich sehr wichtig ist, weil ohne das, ohne die würde dieses Festival nicht stattfinden. Also hätten wir das damals nicht geschafft, dann hätten wir es heute auch nicht geschafft. Und da sind wir extrem dankbar.
Ja, krass. Apropos gute Stimmung, das ist ja ein Festival, wir hatten eben das schon gehört, quasi hinter eurem Elternhaus, also es ist innerstädtisch, mehr oder weniger, in einem Park. Wie ist so die Situation mit den Nachbarn, Anwohnern? Helfen die dann mit? Oder sind die dem wohlwollend eingestellt gegenüber?
Also ich würde erstmal so starten, wir sind ja an der Straße, direkt in der, wirklich die erste Straße daneben aufgewachsen und da wohnen glücklicherweise auch noch größtenteils dieselben Leute von früher, das heißt, die sind auch mit dem Festival aufgewachsen, groß geworden, sowohl die Kinder, aber auch eben die Eltern und ich glaube, dass das Festival dort eine super große Akzeptanz hat und grundsätzlich auch im in der weiteren Nachbarschaft, die natürlich alle auch die Geräusche und die Musik hören, auch sehr, sehr große Akzeptanz hat. Es gibt natürlich auch vereinzelt ein paar Gegenstimmen, oder was ist Gegenstimmen, vielleicht mal den einen oder anderen, der dann am Aufbau mal vorbeikommt und sagt, hey, irgendwie letztes Jahr war hier bei meinem Vorgarten, standen da nachher Flaschen, aber das sind ja Themen, wenn die Leute auf uns zukommen, dann können wir die halt auch abstellen und dann können wir halt sagen, okay, alles klar, danke, dass du uns Bescheid sagst, wir kümmern uns da super gern drum und auf der anderen Seite probieren wir eigentlich jetzt seit ich glaube mittlerweile eigentlich schon immer auch die Leute mit einzubinden, auch gerade die Nachbarschaft. Ich glaube, am Anfang standen sie am Grill, dann standen sie irgendwann in der Pommesbude. Mittlerweile macht unser Vater mit unserer Mutter zusammen einen Weinstand, mit dem die ganze Nachbarschaft helfen kann. Da gibt es dann vorher auch ein Weinseminar, wo die neuesten Weine einmal präsentiert werden und natürlich man die Infos dazu nochmal hat, damit man die auch ordentlich an die Gäste weitergeben kann. Und ich glaube, seit 2 Jahren machen wir jetzt mittlerweile auch noch eine Nachbarschaftsveranstaltung, dass wir schon am Donnerstag her einladen, die Nachbarn, dass sie auf ein bisschen vergünstigte Preise einfach aufs Festivalgelände kommen können, ein bisschen sich austauschen können mit den anderen Nachbarn und dazu noch Nachbarschaftstickets kaufen können. Denn wir vergeben eigentlich schon, seitdem wir überhaupt Tickets verkaufen, haben wir die Möglichkeit oder verteilen wir auch Nachbarschaftsbriefe, wo einfach aufgeklärt wird, von wann es wird aufgebaut, wann ist Ruhe, wann ist besonders laut vielleicht und dort vergeben wir auch oder bieten wir die Möglichkeit an, dass Nachbarn, die wirklich hier auch dort noch wohnen, vorbeikommen können und sich ein vergünstigtes Ticket kaufen können. Und das wird dann quasi auch beim Nachbarschaftsfest umgesetzt, dass die Leute einfach sich dort was kaufen können.
Ja, cool. Und gerade was jemand angesprochen hat bei dem Nachbarschaftsfest, das ist wirklich krank. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir haben das letztes Jahr, also 2024, das erste Mal gemacht, haben für 18 Uhr eingeladen, laut Nachbarbrief-Einladung quasi, am Donnerstag vorher. Also da ist der Campingplatz schon morgens geöffnet worden. Und für 18 Uhr haben wir dann eingeladen. Und um 18 Uhr dachten wir so, ja, wir gehen jetzt mal da zum Schankwagen hoch und gucken mal. Und dann gucken wir da hoch und dann stehen da gefühlt schon 100 Leute. Und zwar auch nicht so gutes Wetter. Wir sind da dann hochgerannt, weil die Leute da halt standen und loslegen wollten. Wir hatten noch keine Kasse da, wir wussten nicht, wer im Schankwagen steht. Also da kann man sich wirklich fragen, ey, haben die Jungs und Mädels schon überhaupt jemals irgendeine Veranstaltung geplant? Also sah das in dem Moment aus. Dann standen wir da mit 10 Leuten im Schankwagen, keiner hatte irgendeinen Plan. Wir haben uns da fast angeschrien, wer jetzt was machen muss. Aber nee, es war wirklich total witzig. Und dieses Jahr, also am Ende waren da wirklich ein paar hundert Leute. Und dieses Jahr hat es leider wieder krass geregnet an dem Tag. Aber es kam trotzdem noch mehr, oder? Also die letztes Jahr da waren, kamen wieder und es hat sich echt krass rumgesprochen. Und das ist irgendwie eine super Veranstaltung, weil wir da auch mit den Leuten nochmal direkt ins Gespräch kommen können. Also klar, das eine ist ja die Kommunikation über Mail, Website und Medien und Brief. Aber das andere ist natürlich, die dann nochmal wirklich nur die intime Nachbarschaft dort zu haben, die dann auch feedbackt, ey, wie toll ist das denn? Wir lernen ja mal die Familien kennen, die irgendwie drei Straßen weiter wohnen, die wir gar nicht, also das hat dann gar nichts mit dem Festival zu tun, sondern das ist einfach so ein Nachbarschaftsfest und wir bieten halt die Infrastruktur mehr ist da auch nicht. Da ist ein Schankwagen und eine Unterstellfläche, falls es regnet und wir halten da auch eine kurze Ansprache und bedanken uns wirklich, laden die Leute natürlich auch ein, hier gibt's jetzt die Nachbartickets, kommt mal vorbei morgen. Ich würde auch gerne mal irgendwann eine kleine eine Führung vielleicht vorher schon machen, wenn das Wetter passt. Das war dieses Jahr und letztes Jahr ein bisschen doof. Aber ganz wichtig ist da, oder das A und O ist einfach die klare Kommunikation, die wir dann da vor Ort mit den Leuten führen können. Also da bedanken sich auch Leute, die zum Green Juice seit 2008 kommen. So, die habe ich teilweise noch nie gesehen, aber die kommen seitdem es das gibt und sind einfach ultra dankbar, dass wir es machen. Und dass das sogar auch, also Bonn, ich glaube, jede Stadt hat das, aber Bonn hat das auch extrem, dass es da einfach ein paar Anwohner bei anderen Locations gibt, die da was gegen haben. Und in Bonn ist das auch extrem, aber die Nachbarn, klar, vielleicht gibt es auch Leute, die finden das nicht so teuer, aber die fahren dann im Zweifel lieber in Urlaub, als sich zu beschweren. Oder wenn irgendwas ist, wie Simon das eben schon meinte, melden die sich dann bei uns. Also die beschweren sich dann nicht bei der Stadt, sondern melden sich erstmal bei uns, weil wir denen das so halt auch ein bisschen beigebracht haben, weil sie aber auch wissen, dass wir uns dann kümmern. Also da gibt es diverse Themen, die da schon auf unserem Schreibtisch lagen. Da antworten wir immer persönlich, immer noch am selben Tag, am liebsten sogar noch in derselben Stunde. Oder man tauscht sich persönlich aus. Die Leute kommen vielleicht auch im Produktionsbüro während der Aufbauwoche vorbei, wenn sie irgendeine Frage haben, dass sie irgendwie zugepackt wurden oder irgendwas. Und da haben wir einfach schon immer das Gefühl und das ja und so beigebracht quasi, dass das einfach die beste Lösung ist. Und nur deswegen funktioniert das so. Also es gibt, wie du merkst, auf jeden Fall mehrere Stakeholder sozusagen von den Helfenden über die Nachbarn und noch 3000 andere, die das halt möglich machen. Und klar, das ist schon Wahnsinn immer wieder. Ja.
Wie nehmt ihr so die, weil das ist ja auch immer wieder ein Punkt, wie nehmt ihr so die Akzeptanz seitens der politischen Seite wahr, der lokalpolitischen?
Ich fange mal an. Also sie ist auf jeden Fall da. Es ist halt immer, also es gibt ja auch so Förderungen. Ich sag mal, zu Beginn, im ersten Jahr hatten wir ja keine Genehmigung, da wussten wir gar nicht, dass wir eine Genehmigung brauchen. Und dann hieß es irgendwann seitens der Bezirksverwaltung Beuel, das ist da unser Stadtteil, ihr braucht ein öffentliches Interesse, um solch eine Veranstaltung überhaupt durchführen zu dürfen. Das war so unser erster Moment, wo die Politik ins Spiel kam. Das öffentliche Interesse haben wir dann sehr, sehr schnell bekommen. Das war gut. Da war zum Beispiel auch gut, dass vielleicht eine WDR Lokalzeit da war und das auch gefilmt hat und so weiter. Klar, mittlerweile sind wir natürlich auch mit den entsprechenden Ämtern der Stadt und sozusagen ja logischerweise auch Politik im Austausch und versuchen oder sind da im Gespräch, wie man uns noch unterstützen kann. Da gibt es sicherlich Themen wie zum Beispiel Feststrom, den wir uns seit Jahren wünschen, der aber einfach für, ja, wir sind die einzige Veranstaltung in diesem Park, das werden wir niemals, es ist nicht finanzierbar wahrscheinlich, auch wenn es so schön wäre. Und stattdessen haben wir leider halt einen Aggregator stehen, weil jedes Mal, wenn wir das mit dem Feststrom über unseren Garten an den Stromkasten versucht haben, der da an der Straße steht, ist spätestens nach Band 2 dann der Strom ausgefallen und das war nicht so toll. aber sonst sind wir auf jeden Fall immer in Gesprächen und also ich würde schon sagen, die Stadt und die Politik probiert da alles möglich zu machen. In diesem Jahr hatten wir auch eine Förderung bekommen, wo sich auch die Bonner PolitikerInnen für eingesetzt haben. Also da ist auf jeden Fall der Support da. Natürlich geht immer mehr, aber ich würde behaupten, wir können es nicht beklagen. Wir dürfen seit 2008 ein Festival im quasi verlängerten Garten machen, laden da oder ja doch haben da schon sämtliche Lieblingsband auf der Bühne gehabt, haben selber damals gespielt. Ich glaube, also wir haben schon eine gute Basis, sage ich mal. Aber die Unterstützung ist da und wenn wir Hilfe brauchen, wissen wir zumindest nach all den Jahren, wo wir uns die Hilfe holen können.
Okay. Klingt gut. Lass uns mal über Zahlen sprechen. Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr so eine Kapazitätsgrenze, glaube ich, von circa 2.500 Besuchenden pro Tag und ihr macht es 2 Tage lang, oder? So 15.000?
Das war nicht ganz richtig recherchiert. Oder du hast dich versprochen, 7.500 pro Tag könnten wir drauf bekommen.
Wollte ich gesagt haben, steht hier.
Ja. 2.500.
Was habe ich gesagt? Achso, nein, 2 ist, oh, sorry.
7.500, genau, ja. An Test, ne, ja. Mathe-Test kurz. Nein, also genau, wir dürfen 7.500 Leute pro Tag drauftesten. Diese Zahl wurde irgendwann mal bestimmt, weil das natürlich keine Veranstaltungsfläche ist. Ich glaube, grundsätzlich könnten da auch mehr Leute drauf, aber da wir da an die Grenze noch nie gekommen sind, ist es uns erstmal bis dahin egal. Genau, und tatsächlich kommen auch, jetzt muss ich mal sagen, wie viele im letzten Jahr da waren. Also wir haben schon auf jeden Fall immer circa 5.000 Leute pro Tag da, würde ich sagen. Plus ein Campingplatz, auf dem auch irgendwie immer so 800 Leute sind. Also ist schon mal ganz gut was los.
Ist das für euch dann aber auch so, dass ihr damit zufrieden seid? Oder und auch, es klingt ja so, in diesem Park bleibt und bleiben wollt auf Dauer und sagt so wie es ist, ist alles gut, Wachstum, nee, muss nicht sein.
Zu 100%. Also die Frage kommt öfter, was passiert, wenn es zu viele Leute sind und wir ausweichen müssen. Also den Punkt gab es, glaube ich, noch nie so richtig, außer einmal nach Corona. Da haben wir noch einen dritten Tag gemacht und die Beatsex hatten gefragt, ob sie auftreten wollen. Und da haben wir nicht Nein gesagt. Und deswegen diesen dritten Tag in Semgehofen, glaube ich, sogar ohne Aufpreis. Ich glaube, die Leute, die ein Zweitagesticket hatten, haben dann den dritten Tag geschenkt bekommen. Und das, finde ich, zeigt wieder, wie wir so ein bisschen ticken. Also wir machen das halt aus Liebe zu diesem Festival und zur Musik. Aber der Moment, dass wir irgendwie sagen, boah, wir wollen umziehen, der wird uns immer eher vorgeschlagen. Aber wir sagen jedes Mal, die Atmosphäre wäre eine ganz andere, wenn wir in eine Location gehen, wo automatisch auch andere Veranstaltungen stattfinden. Und noch in diesem Jahr saß ich einen Tag vor dem Festival mit einem Kumpel auf der Bühne, also auf der Bühnenvorderkante, Beine so runterbaumelnd. Und wir haben so in den Park reingeguckt. Man muss sich das vorstellen, wir sitzen auf der Bühne und hinter uns, beziehungsweise hinter der Bühne ist dann unser Elternhaus. Man guckt dann in diesen Park rein und da ist uns aufgefallen, dass man als KünstlerIn wirklich so einen coolen Blick hat, weil man guckt quasi man guckt geradeaus durch und rechts und links einfach alles nur grün und es geht hinten so leicht hoch. Das heißt, auch für die Besuchenden ist der Park wirklich wunderbar. Für eine Festivalproduktion ist er wirklich absolut, Entschuldigung, beschissen, weil also es gibt nichts Schlimmeres als die also da gibt's keinen Strom, wir haben keinen, also die, ne, alles, was man so braucht, geht nicht, und wenn man dann alles da reinkarren muss, passen die LKW fast gar nicht rein, und wenn sie reinpassen und es dann 3 Tage vorher geregnet hat, ist die Wiese direkt matschig, also es ist wirklich ultra kompliziert, aber es ist wirklich eine wirklich tolle Fläche, und was außergewöhnlich ist, weil wir eben nicht, weiß ich nicht, ein Stadtfestival sind, was man dann so kennt, wo man wirklich dann in der Innenstadt ist und da irgendwie eine Bühne steht, sondern wir sind halt wirklich so gesehen, wir haben noch nicht mal ein Exklusivrecht, aber da könnte bestimmt auch wer anders, aber das würde keiner hinbekommen, weil sich dann vielleicht die Nachbarschaft beschweren würde. Aber das ist eine einzigartige Location, Bonn, Beul, Neu-Vielich. Ich glaube, wir haben Neu-Vielich mit diesem Festival auf jeden Fall deutschlandweit ein bisschen bekannter zumindest machen können. Und da sind wir sehr stolz drauf und möchten da auf jeden Fall so lange bleiben, wie es auf jeden Fall geht, sage ich mal.
Ja, cool. Aber es ist dann auch nicht so, wenn dann irgendwie die ganzen Wiesen und alles kaputt gefahren ist vom Park, das ist ein öffentlicher Park, dass daraus dann mal eine gewisse Ablehnung resultiert.
Ja, definitiv. Nur sind wir dann immer auch, da ist ja wieder die Kommunikation wichtig. Als das erste Mal passiert ist, weiß ich noch selber, da habe ich dann den örtlichen Bauern quasi organisiert, der dann da gefühlt 3 Tage später direkt alles erstmal abgetragen hat, aufgemischt und dann auch wieder gesät hat. Und dann habe ich selber noch, man hätte es auch einfach so stehen lassen können, aber ich habe dann selber noch A4 oder A3, weiß ich gar nicht mehr genau, Schilder gedruckt, wo dann drauf stand, frisch mit unserem Logo drauf, Green Juice Festival, frisch gesät mit so einem Piktogramm noch drauf und dann bitte nicht betreten, mit Flatterband dran. Wir versuchen da schon extrem schnell diese Renaturierung wieder zu starten, sodass dann wenige, ich sag mal, zumindest Wochen später auf jeden Fall der Park wieder so grün ist wie vorher. Am Ende findet da halt auch nichts statt, außer dass da Leute Fußball spielen. Wenn unser Festival vorbei ist, ist auch meistens dann schon fast Herbst und dann ist das eine Hundewiese. deswegen, also
okay, cool.
Ist es halt mal so. Es gibt ja auch Jahre, und das sind ja dann auch schon diese Schwierigkeiten. Es gibt ja Jahre, also ich habe verschiedene Fotos gesehen. Auf dem einen Foto, Drohnenfoto, sieht man ein Jahr, wo wir komplett abgesoffen sind, wo wir dann die Fläche mit Sand ausgeschüttet haben, tonnenweise über Nacht. Das hat gar nicht anders mehr funktioniert. Und dann war die Fläche komplett gelb. Und im Jahr später hatten wir einfach verdammt gutes Wetter, fast zu warm, Dürre. Nochmal ein Drohnenfoto, sieht genau gleich aus, weil einfach die Wiese keine Wiese war, sondern eher eine Sahara. Und das ist irgendwie, das finde ich, ist beschreibt es ganz gut, wie unterschiedlich es sein kann, aber trotzdem eine Schwierigkeit darstellen kann.
Das ist natürlich ein Thema, mit dem sich viele Festivals rumschlagen. Ebenso die Naturgewalten, Unwetter und so weiter. Und leider sieht es ja auch so aus, als ob das nicht unbedingt besser wird in Zukunft. Wie ist, ist das dann nicht vielleicht auch mal ein Grund, wo ihr sagt, okay, ey, das wird alles so unberechenbar und so aufwendig, wir kommen da auch an unsere Grenzen?
Ja, aber definitiv. Also ich glaube schon, dass wir da jedes Mal schon einen großen Respekt davor haben, gerade wenn Naturgewalten irgendwie kommen und wir auch als Veranstalter auch in anderen, jetzt nicht nur beim Green Juice Festival, auch in anderen Konstellationen schon mal ein richtiges Unwetter gesehen haben, wo wirklich alles weggeflogen ist und wo ein Starkregen kam und so weiter. Und das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Und wir hatten tatsächlich dieses Jahr Premiere auch in dem Sinne, dass wir das erste Mal das Gelände auch räumen mussten und den Campingplatz, ja. Weil es eben eine amtliche Unwetterwarnung gab. Wir hatten natürlich, nicht natürlich, wir hatten zum Glück Glück, dass nichts passiert ist. Also es war dann eher, ich sage jetzt mal, ein großer Test, der sehr gut funktioniert hat. Circa, ich glaube, um 15 Uhr, es waren wahrscheinlich schon so, ja, ich würde mal sagen, 2000 Leute auf dem Gelände. Die wurden dann eben alle ruhig vom Gelände runtergeführt, sollten eben in ihre Autos gehen, Warnblinker anmachen, wenn sie noch Platz haben. Teilweise wurde dann auch, der Campingplatz wurde auch vollständig geleert, auch da die Leute in die Autos. Und tatsächlich kamen dann ein paar Wolken, aber größtenteils war es sonnig währenddessen. Auch ein bisschen schaurig einfach, dass das Gelände komplett leer war. Da hat Jörn bestimmt noch was zu erzählen. Ja. Aber man ist davor nicht, also man ist davor ja nicht abgesichert in dem Sinne. Es kann halt immer was passieren. Und das ist natürlich immer die Sicherheit der Besuchenden an ganz oberster Stelle. Und da haben auch alle für Verständnis. Leider mussten wir dann zum Beispiel den Auftritt von Jolle absagen. Die war total traurig und wir haben es aber auch nicht mehr einfach reinbekommen. Die Show muss danach halt weitergehen. Und das war total traurig, weil sie natürlich irgendwie aus Hamburg angereist ist. Alles stand und nachher war dann klar, okay, um den Zeitplan wieder einzufangen, muss sie einfach jetzt ohne gespielt zu haben, wieder abbauen und leider wieder nach Hause fahren. Und das ist natürlich traurig, aber wir sind natürlich froh, dass sonst nichts passiert ist und alle so gut mitgemacht haben. Und ich glaube, es waren nachher auch alle, natürlich sagt der eine, es ist ja gar nichts passiert, aber ja gut, es hätte ja kommen. Und ich glaube, das ist natürlich das Wichtige, dass wir das mit beachten. Und grundsätzlich ist natürlich, wir sind total abhängig vom Wetter. Also man kann wirklich beobachten, oder jetzt über die Jahre hinweg, bei welchem Wetter wird einfach auch gut Getränke konsumiert, wann halt auch gar nicht. Wenn es regnet, kommen die Leute halt vielleicht später, dann fehlt uns auch was. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Faktor. Und vielleicht ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir eigentlich immer gesagt haben, okay, das Festival ist jetzt nicht das, wo wir unsere komplette Selbstständigkeit drauf aufbauen wollen, sondern eben auch noch andere sichere Zweige daneben bauen. Und genau, deswegen ist es, glaube ich, immer was man beobachten muss. Und klar, wenn das Festival 2-3 Mal nicht gut funktioniert, dann werden wir uns auch überlegen, ob man es danach noch weitermachen kann.
Ja, vielleicht noch hinzugefügt, also wir haben dann auch irgendwann angefangen, die Infrastrukturplanung an solche Wettergegebenheiten irgendwie anzupassen. Also es fängt dann an mit, die LKW fahren sich fest, wir brauchen Stahlplatten, weil es ja wirklich einfach eine Grünfläche ist, die sonst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der überhaupt nicht befahren ist. Das heißt, einmal im Jahr, also wahrscheinlich ist der Boden schon deutlich ordentlich verdichtet durch Green Juice seit 2008 stattfindend. Aber wir fangen dann an, Stahlplatten da auszulegen, damit die LKW drauf fahren können, die dann, weiß ich nicht, zum Beispiel die Container aufstellen, Künstlergarderoben. Dann haben wir jetzt aber auch wieder für uns entschieden, okay, die Container auf dem LKW sind zu schwer, deswegen auch das klappt nicht und auch zu teuer. Deswegen gehen wir bei den KünstlerInnen-Pagoden auf, Künstler, gehen wir eben von Container auf Pagoden, weil die viel einfacher sind und auch schneller aufzubauen und eben keinen LKW benötigen oder zumindest nicht so einen schweren. Also da sind einige Sachen, die wir dann irgendwie angepasst haben. Oder auch die Bühne war ein paar Jahre lang mal eine, die wirklich tagelang aufgebaut wurde, auch entsprechend groß war, vielleicht sogar im Nachhinein zu groß für das Green Juice-Verhältnis. Das lag dann so ein bisschen an den KünstlerInnen, die wir da gebucht haben. Und seit 2 Jahren haben wir wieder eine Bühne, die auf Rollen ist. Also es ist ein Anhänger. Eigentlich irgendwie auch witzig, weil wie 2008, da kam halt ein Anhänger reingefahren. Ja. Nur, also von der Größe, der ist nicht viel größer, wenn der so eingeklappt da angefahren kommt. Und das ist jedes Mal total, also da staunen alle, die da auch der Park ist ja auch den kompletten Auf- und Abbau offen. Das heißt, die NachbarInnen gehen auch durch und mit dem Hund spazieren und so weiter. Und dann klappt sich dieser LKW halt aus und ist nachher eine Bühne, die genauso groß ist, wie wenn da 3 Tage lang jemand aufgebaut wird. Das ist schon verrückt. Ja, deswegen passen wir uns da schon irgendwie sehr an. Und was Simon gerade schon so angedeutet hat, dieses Jahr, das war wirklich echt, ja, so spooky. Also wir waren witzigerweise gerade auf dem Campingplatz, weil wir einmal auf diesem Festival zumindest für ein paar Minuten zum Campingplatz wollten. Und dann sind wir da hingefahren und haben... Also da hätte ein Kamerateam dabei sein müssen. Wir sind da wirklich so ein bisschen Backstage-Pass ausgezogen, dass wir gar nicht groß auffliegen und wollten dann einfach mal ein bisschen mal eine Runde Flunkyball testen und mal das und das und das, so die Camping-Experience einmal kurz in einer halben Stunde mitmachen. So, und dann kam der Anruf, weil man hat schon gesehen, da kommen ein paar Wolken. Und dann kam der Anruf vom Festivalgelände, was halt direkt um die Ecke ist. Julian, du bist ja gerade auf dem Campingplatz, könnt ihr den bitte evakuieren? So, und dann sag ich so, bitte was? Ja, ernsthaft, wir evakuieren gerade die Fläche. Und dann sag ich so, ey, bin ich einmal auf dem Campingplatz und jetzt muss ich den hier evakuieren, wo ich gerade mit den Leuten ja ein paar Spielchen spiele. Bin dann zum in dem Fall, da steht wirklich ein Container, da geht das, nach vorne gegangen, hab mir ein Megafon geholt und hab dann bin dann 10 Minuten lang über den Platz gelaufen, hab in alle Himmelsrichtungen die Sicherheitsdurchsage gemacht. Die Leute waren teilweise sehr verwirrt, weil ich ja gerade erst da happy drüber gelaufen bin und dann mache ich da so eine seriöse Durchsage, aber da kann ich ja jetzt sagen, wie es war. Es war also die verständnisvoll, komplett. Also alle haben das total super gemacht. Wir haben halt durchgesagt, dass die Leute bitte in die Autos gehen sollen und wer keinen Platz hat, oder andersrum, wer einen Platz noch übrig hat im Auto, soll den Warnblinker anmachen und wer keinen Platz findet, soll nach Autos suchen, die einen Warnblinker anhaben. Und es hat mega gut funktioniert. Und dann sind wir halt zurück zum Festival gefahren. Und ja, genau, wir kamen halt an und das hatten wir halt in all den Jahren noch nie, dass du Samstagnachmittag auf dieses Gelände kommst. Also ich glaube, wenn wir da gewesen, wäre es was anderes gewesen, wenn man dann mitkriegt, wie die Leute gehen. Aber wir kommen vom Campingplatz darüber gefahren und es ist einfach niemand da. Du gehst auf die Fläche, als wärst du in einem Film und schnippst einmal und alle sind weg. Und dann das Erste, was ich dann gemacht habe, so halb zitternd mit der Versicherung telefoniert, von wegen, ist das ein Fall für eine Versicherung, weil es sind ja gerade Einnahmen, die ultra wichtig sind, das hat sich ja bis in den ganzen Abend hinausgezögert, also jede Umbaupause bei den KünstlerInnen wurde ja gekürzt, damit die Auftritte irgendwie noch stattfinden können, das heißt, in den Umbaupausen geht die Gastro nochmal hoch oder überhaupt, wenn ich auf dem Festival bin, dann fange ich an zu trinken und wenn das aber einmal komplett unterbrochen wird, dann kommen die Leute überhaupt A später und B, die da waren, ja, die, keine Ahnung, wann die wiederkommen. Und wann die wieder ein Getränk holen. Und das ist bei unserem Festival extrem wichtig, weil wir eben auch den Eintrittspreis schon immer so gering halten wollten wie möglich. Also sehr knapp alles kalkuliert und deswegen ist das extrem wichtig. Aber ja, das war auf jeden Fall eine sehr komische Situation. Und irgendwie war ich so fast unter anderem so aufgeregt, dass ich dann erstmal die Situation genutzt habe und aufs Klo gegangen bin. Das heißt, ich war quasi der einzige Mensch auf diesem Platz und bin auf die Toilette gegangen. Das kann man sich nicht vorstellen.
Das ist auch wichtig.
Ja. Aber müssen wir nicht nochmal haben. Also es hat wirklich reibungslos funktioniert. Wir loben wirklich in alle Himmelsrichtungen alle, weil das wirklich perfekt war. Klar, die Besuchenden, da kommt dann direkt irgendjemand kommentiert natürlich dann bei Instagram, ja, hier, ich gucke nach oben und alle meine Wetter-Apps sagen, hier ist ja gar nichts und es regnet auch nicht, die Sonne scheint und ihr evakuiert. Was soll das denn? Jetzt sehe ich meine Lieblingsband nicht. Aber dann ist das Schöne, man muss dann selber gar nichts kommentieren, weil 100 andere kommentieren. In unserem, also das, was ich dann kommentiert hätte, kommentieren dann andere Besuchende und das ist echt schön. Und diese Transparenz, wie mit den NachbarInnen, das machen wir dann auch dort auf dem Festival, nämlich wir haben dann den Wiedereinlass und dann bin ich erstmal auf die Bühne gegangen. Die Moderatorin hat dann quasi nichts gesagt, sondern ich bin persönlich auf die Bühne und habe mich A, entschuldigt und B, bedankt für die komplette Situation und aber auch uns ein bisschen erklärt, weil wir einfach nicht möchten, dass nur einem dieser paar tausend Besuchenden irgendwas passiert, egal was. Und ich glaube, dann spätestens hatten wir das komplette Verständnis. Und ich finde, also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber ja, gehört eben zu diesem Festival, zu dieser Atmosphäre mit dazu.
Ja, klar. Aber wie du schon gesagt hast, es geht natürlich auch darum, Einnahmen, Kosten, das ist ein alles ganz erheblicher Punkt. Und ich frage gern die Leute, die Festivals machen, wie sie ihr Festival finanzieren. Und da spielen natürlich neben den Tickets auch die Sponsoren eine wichtige Rolle, Partnerschaften. Wie ist das bei euch? Wie könnt ihr das so prozentual einordnen? Was ist wie wichtig oder wie prozentual aufgeteilt?
Boah. Also ich glaube, es war schon immer für uns sehr, sehr wichtig, auch Sponsoren und Partner dabei zu haben. Gerade natürlich, als wir früher noch umsonst draußen waren, noch mal mehr. Da hätte es ja sonst gar nicht funktioniert. Aber natürlich sind Sponsoren und Partner für uns eine finanzielle Säule, die einfach Sicherheit gewährt. Ich würde grundsätzlich sagen, wahrscheinlich macht das nachher irgendwas zwischen 10% und 20% aus irgendwo. Aber was viel wichtiger für uns ist, und das machen wir jetzt seit 2 Jahren, dass wir halt auch direkt vor Ort schon Tickets verkaufen. Und das ist für uns eigentlich das, wir sind fest, wir wollen Tickets verkaufen. Und ich glaube, das beschert uns sonst immer sehr unruhige Nächte oder hat uns in den Jahren davor immer gehabt. Wenn wir halt einfach merken, okay, es werden nicht genügend Tickets verkauft und vielleicht so 3 Wochen vorher fehlen halt noch 1000 Tickets. Meistens wurden die dann auch noch verkauft, weil zum Schluss dann noch gutes Wetter war und dann ging das irgendwie hoch. Aber grundsätzlich würden wir uns natürlich freuen, wenn unsere Fans und BesucherInnen irgendwie früher ihr Ticket holen. Und tatsächlich, also seit 2 Jahren machen wir das, dass wir direkt vor Ort schon so viel Werbung dafür machen und so weiter, dass wir tatsächlich auch in diesem Jahr wieder so viele Tickets verkauft haben, dass wir schon gefühlt die Hälfte unserer Festival-Tickets einfach schon vor Ort verkauft haben. Und das gibt uns natürlich ein enormes Feedback. Positiv ist natürlich, dass die Leute vertrauen, dass wir da auch wieder was Gutes machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch finanziellen Rückhalt, dass wir wissen, okay, es ist jetzt gar nicht mehr so viel zu tun, in Anführungszeichen, um den Rest zu verkaufen. Aber man hat zumindest schon mal einen Großteil verkauft.
Wie seht ihr das? Also es kam ja eben schon raus, dass ihr gesagt habt, naja, im Grunde genommen ist es ja ein sehr zeitintensives Hobby in Anführungsstrichen und bei den Ticketpreisen, wir wollen das schon auch irgendwie so im Rahmen bleiben und die eben nicht so anziehen. Also wenn man jetzt sagt, so man will finanziell ein bisschen mehr Sicherheit haben, höre ich raus, Preise anziehen ist jetzt nicht das erste Thema und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, was man vielleicht an oder was ihr denkt, ob man durch Services oder Angebote halt einfach noch mehr Möglichkeiten für Umsatz schaffen kann und gleichzeitig auch vielleicht das etwas ist, was die Besuchenden mehr und mehr verlangen, eben mehr Service, mehr Qualität und dann auch bereit sind, das zu bezahlen.
Boah, schwierige Frage für so einen Freitagnachmittag. Also vielleicht, ich gebe jetzt mal so eine richtige politische Antwort, ich antworte einfach nicht darauf, sondern sage irgendwas anderes. Ich glaube, als du die Frage gestellt hast und noch nicht fertig warst, habe ich direkt darüber nachgedacht, was wir mal probieren. Also genau, wir wollen nicht den Eintrittspreis hochschieben, sondern was wir dann machen ist, wir versuchen eher eben mehr Sponsoreneinnahmen zu generieren oder mit den Sponsoren zu sprechen, weil ich finde, das Letzte, was wir halt machen wollen, ist das Eintritt, die Eintrittsgelder hochzuschieben. Oder wir versuchen eben mit unseren Partnern zu sprechen, kriegen wir es irgendwie hin, weiß ich nicht, auch da Mehrjahresverträge, dass wir die Infrastruktur irgendwie müssen günstiger bekommen oder zumindest, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, zumindest zum selben Preis wie im Jahr vorher bekommen und nicht eben teurer, weil ja klar, sonst sieht man ja auch bei vielen anderen Festivals, die werden jedes Jahr von Jahr zu Jahr teurer. Service und weiß ich gar nicht. Also am Ende des Tages haben wir, glaube ich, wir haben so unseren eigenen Qualitätsanspruch, den wir seit Jahren immer weiter hochschieben. Ich glaube, wir sind für so eine Festivalgröße extrem gut und qualitativ unterwegs. Wir haben nur eine Bühne, also eine große, wo die Main Acts draufspielen, aber so eine Band wie die Leoniden zum Beispiel, die haben uns jetzt schon mehrfach gefeedbackt, wie geil das ist, dass man ein Plakat sieht und alle Bands und Künstler, die da draufstehen, die sieht man, und da hat man auch die Möglichkeit, die zu sehen, wohingegen man auf anderen Festivals erstmal 20 Minuten laufen muss und eh nur ein Drittel der KünstlerInnen sehen kann, weil es 3 verschiedene Bühnen gibt. Und mittlerweile haben wir ja noch eine zweite oder in diesem Jahr sogar noch eine dritte Bühne sozusagen dazu gebaut. Die eine wurde unter anderem ja gefördert, das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Also das eine ist die 1Live DJ Stage, die dann in der Umbaupause von der Mainstage läuft, die wir aber zum Beispiel auch letztes Jahr genutzt haben, um da einen Special-Auftritt von den Blackout Problems noch spontan auf die, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Bühne zu kriegen. Und in diesem Jahr hatten wir noch die Rookie Stage mit NewcomerInnen, die wir dann ins Leben gerufen haben. Und auch die hat parallel dann zur 1Live Stage in dem Umbau stattgefunden. Und ich glaube, dass die Besuchenden, also die Fläche ist überschaubar, man ist innerhalb von wenigen Sekunden von A nach B, kriegt überall Getränke, Essen, muss nicht lang anstehen, außer bei den Toiletten, da haben wir ein bisschen Engpass, das wissen wir. Da arbeiten wir dran, aber auch da ist wieder das Problem der Infrastruktur, der Park ist einfach nicht dafür gemacht. Aber auch da haben wir ein paar Ideen schon, wie man das lösen könnte. Also ich glaube, wir haben uns da schon extrem professionalisiert und sind in der Größe, die wir da machen, ja, wahrscheinlich würden andere sagen, macht's lieber nicht, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Aber bei uns pocht halt ein Eventherz und das hört auch erstmal nicht auf.
Ja. Könnt ihr was zum Umsatz sagen? Was macht das Festival für einen Umsatz?
Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht auswendig, schlecht. Aber ich kann sagen, dass wir Ausgaben zumindest und bestenfalls auch Einnahmen in einer knappen Millionenhöhe haben. Das ist so eine Zahl, die ist auch nicht schlimm. Die ist eher ab und zu erschreckend, wie viel Geld das dann doch irgendwie ist. Wo Simon gerade angefangen hat mit 2008, dass wir da ein paar Würstchen gekauft haben oder sogar in dem Fall gesponsert bekommen haben. Also das ist schon extrem, wie das in die Höhe geht. Und da muss man einfach extrem auch drauf achten. Ich glaube, Bei Simon und mir ist das Schöne, nicht nur beim Greenjoy, sondern auch bei der Agentur. Ich bin halt immer der Optimist, schon immer gewesen, und er ist der Realist. Und wo ich schon 3 Schritte weiter 5-mal Ja gesagt habe und das klappt schon, sagt er halt ab und zu mal, nee. So nicht, ja. Das müssen wir anders machen, das klappt eh nicht. Oder da müssen wir noch sprechen. Und die Mischung ist dann, glaube ich,
ja. Aber ist das schon so, Gewinnmargen für Festivals, ich glaube, Volker Koopmans hat das auch mal gesagt von FKP Skopje, die liegt ja nur so in, das sind ja nur so ein paar Prozente, die Marge, oder?
Ja, absolut. Also ja. Ich glaube, auch schon früher haben wir festgestellt, das ist ziemlich erschreckend, wie viel Geld über den Platz wandert von A nach B und wie wenig bei uns hängen bleibt. Aber alle gehen irgendwie vom Platz und haben irgendwie Geld verdient. Und wir standen oft da und so, ja, wir sind froh, wenn wir irgendwie null haben irgendwie.
Wahnsinn. Gab es denn schon mal, gibt es Angebote, dass ihr das Festival verkaufen könntet?
Nee.
Keine wirklichen, nee.
Aber ich glaube, selbst wenn das kommen würde, also es würde auch nicht funktionieren. Also ich glaube, wenn da irgendwer, also gut, wenn er das den Namen nimmt und dann irgendwo, keine Ahnung, wo das Green Juice Festival macht, also selbst dann, also die Atmosphäre ist, glaube ich, sofort. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da müssen Simon und ich irgendwie sein. Und wir werden auch älter. Aber irgendwie diese familiäre Atmosphäre, die auch jeder, also die wir selber auch haben wollen, die aber jeder Besuchende auch genauso wieder. Also wenn ich jetzt irgendwen fragen würde, sieht man auch im Netz, dass die Leute dann, wenn sie gefragt werden, sagen die alle, diese familiäre Atmosphäre, das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Die würde halt sofort weggehen, wenn da irgendein Investor dahinter wäre, weil das kriegt man ja auch mit. Und wir würden das auch nie zulassen, dass dann aus unserem Baby, was wir ja kreiert haben, irgendwas gemacht wird, was uns vielleicht nicht passt. Und es wird auch im Sommer was fehlen. Also es war schon schlimm genug während Corona, dass das Festival 2 Jahre nicht stattgefunden hat. Das war ganz, ganz komisch irgendwie.
Ja. Jetzt habt ihr immer mal wieder auch erzählt, das Festival, ne, haben wir jetzt lang und breit drüber gesprochen, das ist quasi eine Art Hobby, wenn man so möchte, in Anführungsstrichen, womit ihr wirklich euer Geld verdient. Ist 5-3, eine Full-Service-Event-Agentur. Ich habe nachgeguckt, ich war so ein bisschen erstaunt, erst in Anführungsstrichen 2020 gegründet, aber ist ja auch kein Wunder, ihr seid ja auch sehr jung gestartet. Julian war da dann, glaube ich, 25. Also man kann, glaube ich, sagen, auch da wieder so Hobby zum Beruf gemacht. Wie entstand denn dann diese Agentur im Umfeld des Festival-Aufbaus? Was war da so euer Ansatz, das zu machen?
Ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben gehabt, dass wir schon neben Schule, danach wie gesagt Studium, irgendwie dieses Festival hochgezogen haben und die anderen Jungs, mit denen wir es gemacht haben, die waren, der eine hat Medizin studiert, da war relativ klar, der wird Arzt, der andere war deutlich vor uns, auch mit seinen Studien fertig, hat dann in der Unternehmensberatung angefangen und so haben sich da halt so ein bisschen die Wege irgendwie auch in die Berufswelt gewappnet. Und Jürgen und ich waren so gefühlt mit einem anderen Kumpel noch so die letzten 3, die dann übrig waren. Und Jürgen und ich haben uns dann, oder ich war der Erste, der einen Job gesucht hat wirklich und meinte dann so, ja, wäre ja eigentlich total schade, weil wir saßen wirklich zusammen und welche Möglichkeiten gäbe es denn, das Green Juice Festival noch weiter fortzuführen, wenn das jetzt keiner von uns macht, gibt es vielleicht irgendeinen Helfer, der total qualifiziert ist, den man da jetzt irgendwie nehmen könnte, oder gibt es andere Möglichkeiten, und irgendwann dachte ich so, naja, gut, warum holen wir uns nicht ein kleines Büro, ich könnte mir schon vorstellen, das irgendwie zu machen, einfach mal zu testen, und dann habe ich nicht wirklich übers Wochenende bei eBay Kleinanzeigen Büros gesucht und plötzlich ein total kleines, süßes Büro gefunden. Es hat total, also war auch nicht teuer und hat irgendwie unser Budget damals gepasst. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das einfach mal. Und haben uns dann hingesetzt und relativ schnell gemerkt, wenn man halt wirklich 40 Stunden da mal sitzt pro Woche und über ein Jahr lang, dass wir halt viel mehr Zeit hatten, dieses Festival auch zu planen. Und man konnte natürlich plötzlich Leute einladen, wie man ja auch erzählt, diese Sponsorentermine, die irgendwie nirgendwo, außer bei Mutti in der Küche möglich waren, oder auf dem Parkgleis. Man konnte plötzlich Leute einladen, man konnte Netzwerk anfangen aufzubauen, sich einfach mal mit Kontakten austauschen, mit denen wir natürlich schon Jahre so unterwegs waren, aber nie drüber nachgedacht, ob man mal was zusammen machen möchte oder wenn man jetzt die Zeit irgendwie dazu hat. Und dann kam eigentlich so die Überlegung, naja, oder in Bonn, ich meine klar, dass wir irgendwie Konzerte machen, würde ja eigentlich naheliegen, wir haben ein Festival gemacht, aber wir haben wirklich lange überlegt und in Bonn gab es zu diesem Zeitpunkt halt, eigentlich waren alle Locations, die irgendwie da waren, von anderen Veranstaltern belegt, in der Rheinau alle Termine durch, der Kunstrasen hat sein Programm Und ja, wir haben dann mal ab und zu irgendwie namenlos oder bla ein Konzert gemacht, aber letztendlich viel mehr als die Kiste Bier, die man am Abend getrunken hat, blieb dann auch nicht übrig. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich wäre doch perfekt, wir haben doch beim Green Show so viele Sponsoren, wir helfen oder überlegen ja auch ganz oft mit denen, wie sie sich auf dem Green Show präsentieren können. Wieso können wir eigentlich nicht für die auch auf anderen Festivals einen Standplatz kreieren oder mit überlegen? Und das war eigentlich so der Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch eine Eventagentur gründen, die einfach wirklich diesen B2B-Kern im Fokus hat. Und genau, da ist die 5-3 Eventagentur dann entstanden, tatsächlich ein Jahr, nachdem wir unser Büro hatten.
Aber, ihr hast es schon anklingen lassen, Bonn scheint ja auch ein gutes Pflaster zu sein, wo große Konzerne ansässig sind. Ihr hattet teilweise ja auch schon Kontakt. Ich weiß jetzt nicht, was eure Highlights so waren. Könnt ihr vielleicht gleich nochmal erzählen. Aber ich habe zum Beispiel eine Sache gesehen, wo ich dachte, wow, das ist ja dann auch schon eine Leistung. Und ihr habt ja auch einige Preise gewonnen. 30 Jahre Deutsche Telekom in der Bonner Innenstadt war, glaube ich, so ein Riesenfest, Festival, wie auch immer. Also ihr seid da ja anscheinend auch relativ schnell in Größenordnung vorgedrückt. Ich weiß nicht, die ihr euch wahrscheinlich selber gar nicht erträumt hättet, oder?
Nee, definitiv. Also es ist eigentlich immer wieder, wenn man das selber hört oder mal so reflektiert bekommt, ist das wirklich Wahnsinn, weil ich meine, wir haben das gemacht, um irgendwie ein paar Events zu machen und natürlich hat man dann im Hinterkopf, dass in Bonn auch eine Telekom sitzt, aber auch eben 1000 andere Unternehmen, die deutlich kleiner sind und ich glaube, wir haben oder überhaupt, dass wir auch mehr als in Bonn machen, war ja gar nicht. Also wir haben ja mit 5-3 die Bonner Posterzei im Namen ein bisschen versteckt, weil sie ausgeschrieben ist. Aber immer mit dem Hintergedanken, so von wegen, vielleicht machen wir auch mal außerhalb ein bisschen was. Und guck mal nach, jetzt uns gibt es jetzt knapp sechs Jahre und wir machen natürlich in Bonn was, wir machen aber auch in NRW, in ganz Deutschland. Wir haben gerade zwei Kolleginnen, die in Dubai sind und da was umsetzen. Also es ist total krass, wie sich das entwickelt hat. Aber klar, so ein Projekt wie 30 Jahre Telekom ist natürlich ein Meilenstein für uns, definitiv. Also wir hatten relativ kurz nach Corona gab es schon von der Telekom eine Mitarbeiterveranstaltung, was so Richtung Mitarbeitendenfestival ging, was natürlich für uns ein super Projekt war, weil wir haben eben dieses Veranstaltergehen und das ist ein großer Vorteil, dass wir halt wissen oder ne, dass wir halt ja eigenwirtschaftlich handeln können und auch so gerne für den Kunden handeln oder agieren und in dem Fall dann aber Hand in Hand mit dem Event-Team der Firmen arbeiten oder so der verlängerte Arm irgendwie sind und da in das Team mit einsteigen. Und in diesem Jahr, wir hatten ein relativ großes Projektteam, wo ich dann auch mit drin war, was ein halbes Jahr lang das Telekom-Jubiläum geplant hat. Das war tatsächlich relativ, also für so ein Projekt relativ wenig Vorlaufzeit, weil der Anfangsprozess auch seitens Telekom relativ lang gedauert hat. Aber als es dann losging, dann halt mit Vollgas und das Ergebnis, ja klar, man kann sich das Video angucken. Ich glaube, ich kann das gar nicht wiedergeben, außer dass wir ultra stolz sind, dass wir das machen durften und aber auch geschafft haben. Und am Ende war das natürlich auch ein Event, was ganz schön war, weil das eben nicht so eine typische Firmenveranstaltung ist, über die man gar nicht groß berichten darf oder kann, ja, sondern das war ein Event, ein Firmen-Event, wo wir irgendwie auch dann Hand in Hand logischerweise mit der Telekom, aber den Bonnerinnen und Bonner und Umkreis auch gezeigt haben, hier, das sind wir, die Brüder Reininger, die das Green Juice damals gemacht haben, weil ein paar Leute kennen den Namen logischerweise durch diverse, auch da wieder Lokalzeitberichte oder so, durch die Medien. Und wir sind jetzt die hier das mit ihrer Agentur das Telekom-Jubiläum gemacht haben. Also das ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, das wollte ich gerade noch hinzufügen, was glaube ich ganz wichtig ist, ist einfach logisch, diese Leidenschaft, diese Eventliebe, die wir halt seit Beginn an haben, die haben wir halt rübergezogen vom Festival. Also da ist sie natürlich auch immer noch, aber in die Agentur auch reingezogen. Und egal welches Projekt wir für welchen, also auch wenn es ja Kundenarbeit ist, wir stecken da genauso viel Herzblut rein wie bei unserem Festival, wie von Beginn an im Jahr 2008. Und diese Leidenschaft merkt halt einfach jeder. Und das merken die Firmen, für die wir das machen, aber auch eben die teilnehmenden Besuchenden, die dann diese Firmenveranstaltung besuchen.
Ja, Wahnsinn. Wie groß ist euer Team?
Wir sind knapp 25 Leute.
Ja, okay. Wie ist die Personalsituation in Bonn? Also ich habe gesehen, ihr sucht Leute. Gibt es genügend Personal? Wie sieht so der Fachkräftemarkt für euch aus, für Eventbereich, Livebereich?
Also bisher haben wir immer wen gefunden, würde ich sagen. Und wir bekommen auch Bewerbungen. Wir sind natürlich jetzt auch nicht so super erfahren, wie man jetzt am besten Leute bekommt oder nicht. Also eigentlich haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, wenn wir wen suchen, dann konnten wir das eigentlich immer relativ schnell auch gut besetzen. Haben natürlich irgendwie früher vor allem auch immer so ein bisschen geguckt, Freunde von Freunden, empfiehlt irgendwer was. Das ist natürlich immer gut. Ich meine, wir sind natürlich irgendwie nicht Köln oder Hamburg. Das ist natürlich dann doch immer noch mal ein Unterschied, Bonn. Aber bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Können wir uns, glaube ich, nicht beschweren.
Okay, krass. Wenn ihr jetzt nochmal, oder wenn wir nochmal den Bogen so zum Anfang des Gesprächs spannen, weil viele oder einige, immer mal wieder spreche ich mit Leuten und wir diskutieren dann so, gibt es noch genügend Bands, gibt es noch genügend Auftrittsorte, Kosten und so weiter. Und da würde ich euch vielleicht auch nochmal so die Frage stellen, glaubt ihr, das, was ihr damals gemacht habt, ist heutzutage noch möglich? Also, dass sich junge Leute, Jugendliche, junge Erwachsenen einerseits sowas zutrauen, durchzuziehen und dass sie gleichzeitig, weil das höre ich ja daraus, Erwachsene ihnen auch die Möglichkeit dazu geben.
Also grundsätzlich würde ich erstmal pauschal sagen, ja, würde aber erstmal noch hinzuziehen, dass wir das auf jeden Fall total unterstützen und ich auch immer wieder Leute ermutige, sowas eben zu tun. Also jeder, der irgendwie eine Vision, einen Traum hat, das soll er bitte, bitte, bitte auch zumindest versuchen. Also am Ende des Tages haben Simon und ich auch nichts anderes gemacht. Wir haben dann, also klar, wir haben erstmal das Festival gehabt und so, aber dann war ja auch der Punkt, okay, trauen wir uns jetzt, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, trauen wir uns jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, das einfach mal zu machen. Und es hätte, so viel hätte gar nicht schiefgehen können, außer dass wir merken, okay, es klappt nicht, dann kündigen wir das Büro wieder und machen irgendwas anderes. Aber da auf jeden Fall, der große Appell auf jeden Fall machen, weil das ist der, also im Nachhinein, wir machen es jetzt auch ja erst 6 Jahre, das ist ja an sich nichts. Ich meine, was jetzt alles noch kommt, bin mal gespannt, was die nächsten Jahre noch alles passiert.
Ja.
Aber ich würde behaupten, ja, natürlich hat das Höhen und Tiefen, es hat Nachteile, sicherlich auch viele Vorteile, aber es ist der Traum, den wir leben und da kann ich nur jedem empfehlen, es auf jeden Fall zu versuchen. So ein Festival ins Leben rufen, wenn ich jetzt mal zurückdenke, Simon und Jürgen sind heute 13, 15 Jahre alt, ja, das ist schon extrem schwierig. Ich würde aber, glaube ich, schon denken, es ist genauso schwierig wie früher. Oder es ist jetzt nicht schwieriger geworden. Klar, es gibt andere Maßnahmen, Sicherheitskonzepte müssen vielleicht anders geschrieben oder überhaupt da sein, die es vielleicht vorher noch nicht gab oder noch nicht so direkt. Dafür gibt es vielleicht andere Sachen, die ein bisschen einfacher geworden sind. Also, weiß ich nicht, früher das Ticketing, da waren die Ticketanbieter noch gar nicht so weit. Es war relativ kompliziert. Dann gab es früher nur Bargeld. Das war ein Riesenaufwand da, dass das Geld überall, wir mussten das Geld abheben, den Bands dann Cash in die Hand drücken. Die wussten dann nicht, wohin damit. Und also es war alles. Und jetzt haben wir EC-Geräte, klar, die auch irgendwie Geld kosten, aber die leiht man sich dann und es ist viel einfacher und besser auswertbar. Überhaupt über die Social Media Kanäle kriegt man viel besser Reichweite. Das gab es früher auch nicht. Früher klingt so komisch, aber ja, ich meine, wir machen dieses Festival seit über unserem halben Leben mittlerweile. Deswegen würde ich, weiß nicht, was Simon sagt, aber auf jeden Fall sagen, A, machen und B, es ist auf jeden Fall möglich. Man muss sich halt einfach trauen und alles und alle Energie auch da reinstecken. Nicht Halbgas, sondern Vollgas. Und dann, wenn man eben diese Leidenschaft hat und das auch vor allem andere spüren, dann hat man auf jeden Fall, oder dann würde ich sagen, ist man auf jeden Fall erfolgreich damit.
Ja, ich hätte eigentlich das relativ ähnlich gesagt. Also ich glaube schon, dass es definitiv möglich ist. Ich glaube, wir hatten halt wirklich den Vorteil, dass wir von vornherein irgendwie ein kleines Team waren, die da irgendwie drauf Bock hatten oder immer Supporter hatten und Leute, die uns mit unterstützt haben. Und ich glaube, es war eine Riesenportion Glück dabei einfach, dass man da diesen Park hatte. Also ich meine, man braucht erstmal eine Location oder eine Fläche, wo man es machen kann. Ich glaube, hätten wir das jetzt nicht gehabt, wüsste ich jetzt auch nicht, wo wir dann gelandet wären, weiß ich nicht, auf dem Sportplatz oder so. Aber grundsätzlich halte ich es schon für möglich, weil klar, man wird natürlich nicht direkt von heute auf morgen das Riesenfestival machen. Dafür braucht man einfach Geld. Das hatten wir definitiv nicht und das wird man jetzt heutzutage auch nicht am Anfang haben. Aber es muss einfach organisch wachsen. Und wenn es organisch wächst, finde ich oder fand ich zumindest immer das Risiko relativ begrenzt, weil man irgendwie wusste, was möglich ist und eben sich jetzt nicht so diese Riesensteps macht und denkt, okay, das ist jetzt ein hohes Risiko dabei.
Ja. Ey, vielen Dank für die vielen Einblicke. Ich bin gespannt, wie lange das Green Juice noch weiter existiert, weil ich glaube, Julian, in einem Interview hast du, glaube ich, mal gesagt, quasi solange du noch laufen kannst, so mehr oder weniger. Solange
ich noch atme.
Genau, solange du noch atmest. Ja. Also von dem her hoffen wir, dass es noch sehr lange stattfindet. Unbedingt. Und stattfinden kann. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und würde sagen, wir hören uns.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. In der nächsten Woche geht es weiter. Ich habe gesprochen mit Martin Böttcher, dem CEO von Impericon bzw. der Plattformmarke Voxer. Sie haben sie neu gelauncht. Wir sprechen über Musikmerchandise, über E-Commerce in diesem Umfeld und wie da gerade die Entwicklungen sind. Also vielen Dank, dass du hier durchgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, empfehle diesen Podcast einer weiteren Person. Ich bedanke mich am Ende auch bei Ticketmaster für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und ciao.